In all meinen Kontakten mit Militärs aus liberalen Demokratie, das Letzte, was die wollen, ist Krieg führen, denn die sind ja die Ersten an der Front. Solche Stimmen mehr zu hören, würde, glaube ich, wirklich auch der deutschen Debatte sehr gut tun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pott und die Welt, Ihrem außenpolitischen Update. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
Wir sind in der Moderation dieses Podcasts heute zu zweit. Ich bin Martin Bielecki.
Und ich bin Katharina Peetz. Wir wollen heute über Außenpolitik sprechen, und zwar Außenpolitik itself sozusagen. Nicht über einen Gipfel, einen Konflikt oder einen Präsidenten, sondern über die Frage, wie man Außen- und Sicherheitspolitik eigentlich einer Bevölkerung gut vermittelt. Und zwar so, dass sie nicht nur im Wahlkampf ein Thema ist, sondern dass eben regelmäßig darüber gesprochen wird.
Die These ist ja, dass Außen- und Sicherheitspolitik den allermeisten Deutschen, die sich überhaupt für Politik interessieren, gar nicht so wirklich wichtig ist, beziehungsweise dass ihnen die Rente oder die Bundesliga, die Umgehungsstraße oder ein Tatort eben viel wichtiger sind als die Ukraine zum Beispiel, das Verhältnis zu den USA oder die Probleme der Europäischen Union. Da muss man natürlich dazu sagen, dass es viele Menschen gibt, die sich um ihre eigenen Probleme auch kümmern müssen, aber eben längst nicht alle.
Außen- und Sicherheitspolitik wirkt ja oft eher abstrakt als etwas, was einen vielleicht nicht so sehr interessieren muss, weil man auch nicht so einen direkten Einfluss darauf hat. Etwas, das einfach irgendwie sehr weit weg ist, nicht was konkret mit dem eigenen Leben zu tun hat. Gut, dass es Menschen gibt, die sich schon eine ganze Weile eben nicht nur mit Außen- und Sicherheitspolitik beschäftigen, sondern auch mit ihrer Vermittlung und den Debatten. Und wir freuen uns sehr, dass Ulrike Franke bei uns ist, Sicherheitsexpertin beim European Council on Foreign Relations, Politikwissenschaftlerin und selbst sehr erfolgreiche Podcasterin. Hallo Frau Franke.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Der damalige Verteidigungsminister Peter Struck hat vor gut 20 Jahren gesagt, Deutschlands Sicherheit werde auch am Hindukusch verteidigt. Da hat er dieses sehr weit entfernte Afghanistan dann irgendwie so direkt ins deutsche Wohnzimmer geholt. Sie begleiten Debatten in der Außen- und Sicherheitspolitik ja schon sehr lange. Ist den Menschen ausreichend klar, dass Sicherheits- und Außenpolitik Auswirkungen auf ihr eigenes Leben hat?
Also ich denke ganz grundsätzlich eher nicht, wobei sich da in den letzten Jahren natürlich schon auch sehr viel getan hat. Ich denke, wir hatten in den 30 Jahren, die so nach dem Fall der Mauer kamen, 89, 90, Ende der Sowjetunion und all sowas, eine Zeit, in der wir es uns alle auch irgendwie leisten konnten, über Themen der Außen- und vor allen Dingen auch der Sicherheits- und Verteidigungspolitik einfach sehr wenig nachzudenken. Das waren, ja, muss man auch so sagen, sehr angenehme Jahre. A, passierte geopolitisch gesprochen, also jetzt wirklich Big Picture, relativ wenig. Es gab wenig Gefahren für uns und wir waren von diesen Gefahren auch noch sehr gut beschützt durch NATO, USA etc. und mussten darüber quasi nicht nachdenken. Und das hat sich in den letzten ungefähr 10 Jahren oder so geändert und wir tun uns gerade in Deutschland, auch generell in Europa, aber gerade in Deutschland durchaus schwer, damit klarzukommen, das zu verstehen. Natürlich gab es diesen Moment des sogenannten Erwachens, also auch gerade dieses Bild hat ja die Außenministerin Baerbock immer wieder viel verwendet, den Moment des Erwachens am 24. Februar 2022, wo, glaube ich, auch viele Menschen in Deutschland sich mal ganz konkret die Frage stellen mussten, ist das jetzt eine Gefahr direkt für meine Sicherheit, direkt für meinen Wohlstand? Kann ich im Winter mein Haus noch heizen oder gar, wie gesagt, ist das eine direkte Gefahr für quasi meine körperliche Sicherheit? Aber auch seitdem und in den letzten 3 Jahren, wo dieser schreckliche Krieg in der Ukraine ja einfach weiterläuft, glaube ich, ist auch dieses Gefühl schon wieder verblasst. Insofern, also so richtig, dass man merkt, okay, Außensicherheitspolitik ist was, was mich konkret angeht, womit ich mich auch beschäftigen muss, vielleicht auch wirklich ganz persönlich und vielleicht auch manche Dinge tun muss. Das ist, glaube ich, etwas, was wir alle in Deutschland noch einigermaßen wenig auf dem Schirm haben, beziehungsweise auch eigentlich nicht so richtig hören wollen, weil es natürlich eher unangenehm ist.
Wir haben einfach sehr lange in Friedenszeiten gelebt, wenn man das so zusammenfassen kann. Was muss sich da ändern? Wie kann man das ändern, Frau Franke?
Ja, wir haben zum einen in Friedenszeiten gelebt und gleichzeitig noch in Zeiten, in denen uns auch immer wieder quasi suggeriert wurde, das war's jetzt. Also nicht nur, es ist gerade Frieden, sondern es ist jetzt auch eigentlich immer Frieden. Und ich sage das ja als jemand, die genau in dieser Zeit groß geworden, erwachsen geworden ist, also diese sogenannte Millennials-Generation. Aber alle Deutschen sind da ja durchgegangen und alle Europäer. Und das war so ein bisschen diese Überlegung des, ja, Endes der Geschichte, es passiert nichts mehr. Diese ganze Frage von militärischem Wettbewerb ist auch irgendwo obsolet zu einem gewissen Grade. Und was machen eigentlich noch diese anderen Länder mit ihren irgendwie Streitkräften und wir können da jetzt wirklich mal ja die Bundeswehr eigentlich abbauen. Und das war, glaube ich, vor allen Dingen der Punkt, gar nicht mal so die Tatsache, dass es Frieden gab. Und damit mich niemand falsch versteht, es gibt nichts Besseres als Frieden und natürlich ist das Ziel immer, dass es Frieden geben soll, aber Frieden muss eben auch gesichert werden. Wie können wir sicher gehen, dass ja wir den Frieden erhalten und gleichzeitig nicht vergessen, dass es auch Gefahren gibt? Es gibt natürlich nicht das eine Patentrezept. Wenn ich das hätte, wäre es einfacher. Aber ich glaube, wir brauchen einen Mix. Also vor allen Dingen brauchen wir eine bessere Diskussion. Das ist natürlich so ein Allgemeinplan, irgendwie als Forscherin immer zu sagen, wir müssen mehr über Dinge reden, aber das ist es nun einmal. Wir müssen mehr erklären, wie Sicherheitsverteidigungspolitik auch funktioniert. Das haben wir nämlich auch in diesen letzten 30 Jahren oder was so ein bisschen vergessen und so ein bisschen verdrängt. Also zum Beispiel Dinge wie, man hat nicht als liberale Demokratie Streitkräfte, weil man irgendwie plant, seine Nachbarn anzugreifen, sondern man hält Streitkräfte vor, um in der Lage zu sein, sich selber zu verteidigen, um in der Lage zu sein, seine Verbündeten zu verteidigen und auch eben vor allen Dingen zur Abschreckung, dass einen von vornherein niemand angreift, weil man in der Lage ist, sich zu verteidigen. Militärische Fähigkeiten sind eben auch Teil des politischen Instrumentenkastens. Und es gibt einen Grund, warum bei manchen Themen irgendwie, sagen wir mal, die EU nicht mit am Tisch sitzt, aber die USA oder auch Russland. Und das hat sehr viel mit militärischen Fähigkeiten zu tun. Ich glaube auch, wir brauchen ein paar Akteure, die sich insbesondere in Deutschland mehr einschalten müssen, insbesondere wirklich von der militärischen Seite. Ich finde, es entbehrt ja nicht einer gewissen Ironie, da können jetzt mal die Zuhörer und Zuhörerinnen überlegen, wer sind denn so die Militärexperten, jetzt wirklich die Militärexperten, die in den letzten 3 Jahren in den deutschsprachigen Medien ja bekannt und groß geworden sind, aus gutem Grund und die man so kennt. Wenn man jetzt wirklich über die nachdenkt, die anderweitig sonst auch Uniform tragen, sind das interessanterweise fast keine Deutschen. Das sind Österreicher, was in keinster Weise schlecht oder verurteilenswert oder sonst was ist, aber es entbehrt halt nicht einer gewissen Ironie ob der Tatsache, dass Österreich jetzt doch erst ein kleineres Land ist mit einem kleineren Militär, aber deutsche Militärs, also wirklich eben ehemalige oder aktuelle Bundeswehr-Soldaten, Offiziere, Generäle, äußern sich in der öffentlichen Debatte sehr wenig. Gibt es strukturelle Gründe dafür, gibt es alle möglichen Gründe für. Aber ich glaube tatsächlich, das würde helfen. Das würde nämlich auch helfen, bei vielen Menschen so eine Abneigung oder so ein Misstrauen abzubauen, so in die Richtung geht nach dem Motto, Militärs wollen Krieg führen. Denn ich kann Ihnen eine Sache sagen, in allen meinen Kontakten mit Militärs aus liberalen Demokratien, das Letzte, was die wollen, ist Krieg führen, denn die sind ja die Ersten an der Front. Und zum Beispiel eben solche Stimmen mehr zu hören, das ist jetzt ein Beispiel, aber solche Stimmen mehr zu hören, würde, glaube ich, wirklich auch der deutschen Debatte sehr gut tun.
Da sind wir also auf der Ebene von, welche Debatten führen wir, auf welcher Ebene, mit wem sprechen wir. Gibt es denn sonst Ideen, Formate, vielleicht auch positive Beispiele, die Sie schon selber erlebt haben, wie man eben in der Bevölkerung auch einen Austausch, eine Diskussion darüber stärker verankern kann?
Also ich meine, ich habe ja insofern die eigene Erfahrung, als dass ich ja nicht nur in den deutschsprachigen Medien eben mal Interviews geben darf, auftreten darf, sondern wir haben ja auch seit ja jetzt 6 Jahren einen Podcast zu Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Sicherheitshalber heißt, mache ich mit 3 Kollegen zusammen und wir haben den damals ganz dezidiert gegründet, eben mit diesem Ziel zu sagen, wir müssen über diese Themen mehr reden, wir müssen ausführlicher darüber reden, als das die Medien leisten können oder wollen. Also viel hat auch mit Können zu tun. Mediensegmente sind immer kurz, da kann man nicht unbedingt auch so grundsätzliche Dinge vermitteln. Eben durch das Medium Podcast, glaube ich, kann man da viel tun. Wir versuchen auch immer zum Beispiel einen gewissen Unterhaltungswert zu haben. Ist auch eine Riesendebatte, ob man das überhaupt darf bei so einem Thema. Ich würde sehr klar sagen, ja, aber ich glaube, so ein Format, und es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, hier, das ist die eine Lösung, natürlich nicht, aber so ein Format, glaube ich, hilft Menschen, diese Debatten näher zu bringen, ohne eben immer direkt an irgendwie eine Aktualität geknüpft zu sein. Denn wenn man direkt an die Aktualität geknüpft ist, dann ist es, ich will sagen, fast schon ein bisschen zu spät. Also wenn jetzt gerade irgendwie die NATO-Minister darüber reden, wie man die NATO-Ostflanke stärken kann oder eben die Verteidigung auch ohne die USA, dann ist das gut. Aber wenn man dann in dem Zuge auch noch erklären muss, wie funktioniert eigentlich die NATO, warum machen wir das eigentlich, was haben wir in der Ostflanke zu suchen, das ist ja überhaupt nicht zu leisten irgendwie in der täglichen Mediendiskussion. Problem ist aber natürlich, all solche Formate oder eben auch Zeitschriften, die IP macht natürlich auch schon lange Sachen zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik, das ist natürlich dann immer auch so eine Selbstauswahl. Also da kriegt man natürlich nicht jeden auf der Straße, der sich nicht interessiert, denn der schaltet da nicht ein und der liest das nicht. Und den oder diejenige muss man dann eben schon idealerweise auch in der Tagesschau abholen. Es ist einfach ein Mix, um diese Debatten zu erhöhen und stärker zu machen. Und vielleicht als letzter Punkt eben auch, um das eher in die Tagesschau zu kriegen und nicht nur diejenigen zu bekommen, die quasi von vornherein schon ein gewisses Interesse mitbringen. Ich glaube, wir brauchen auch in Deutschland viel eher da politische Führung. Und auf der höchsten Ebene die Politik, die sagt, wir müssen über diese Themen reden. Und das macht Olaf Scholz eigentlich nicht. Das hat Angela Merkel nicht gemacht. Also sprich, wir haben schon lange Jahre, wo eben Sicherheits- und Verteidigungspolitik, das war halt eben die Aufgabe, ist es natürlich auch, des Verteidigungsministers und der Verteidigungsministerin. Aber die werden natürlich auch nur zum gewissen Grade gehört. Also da das Thema wieder mehr zur Chefsache zu machen, weil es gerade so konkret wichtig ist, würde sicherlich auch helfen. Schreckt aber auch viele Politiker ab, weil das sind alles Themen, da gewinnt man nicht unbedingt Popularität mit. Also das ist alles schwierig und man muss oft irgendwie auch Lösungen vorschlagen, die jetzt irgendwie nicht so toll klingen. Insofern auch verständlich, dass vielleicht viele Politiker da jetzt nicht sagen, ich will jetzt unbedingt meinen Wählern erzählen, wir brauchen, um es mal klar zu formulieren, wir brauchen vielleicht mehr Panzer. Und das bedeutet dann im politisch-kommunikativ schlimmsten Fall vielleicht auch, dass es tatsächlich eher der Panzer wird als der nächste Kindergarten. Und das ist natürlich für jeden Politiker was, wo man sich nicht mit auf den Marktplatz stellen will.
Vielleicht bleiben wir einen Moment bei der Bevölkerung und der Politik, Frau Franke. Es gibt ja Umfragen, die belegen, dass die Bevölkerung es eigentlich ganz gerne sehr, sehr ehrlich hat, ne? Und man gewinnt manchmal den Eindruck, dass die Bevölkerung eigentlich weiter ist als die Politik. Und das haben Sie gerade schon angedeutet, die Politik, dass sich ganz oft eben nicht traut, weil man die Wahrheit der Bevölkerung nicht zumuten könne. Wie ändert man das denn, wenn doch eigentlich das Volk sozusagen da weiter ist als seine Anführer und Anführerinnen?
Das ist eine total spannende Frage und ich schwanke bei dieser Einschätzung auch immer mal wieder, weil es in der Tat so ist, also wenn wir uns mal angucken, Boris Pistorius, der ja sehr klar Dinge benennt und der ja zum Beispiel genau solche Sachen sagt wie, selbst wenn dieser Krieg jetzt morgen aufhört, also der Krieg gegen die Ukraine, dann werden wir nicht zurückkehren in das alte Normal oder solche Dinge, die eigentlich ja, würde ich mal denken, niemand hören will, ist ja sehr populär. Und zwar nicht, obwohl er das sagt, sondern weil er das sagt. Das wird ja auch abgefragt. Auf der anderen Seite merkt man eben auch schon wiederum, dass Politiker auch abgestraft werden, wenn sie quasi eben zu unangenehme Wahrheiten irgendwie sagen. Und wie man etwas kommuniziert, ist sicherlich eine Frage. Ich finde es sehr schwierig einzuschätzen, wie weit in Anführungsstrichen die Bevölkerung da ist. Und ich glaube, wir haben da schon auch eine zunehmende Polarisierung. Also es gibt diejenigen, die gerade auch im Zuge des Krieges gegen die Ukraine gesagt haben, hier muss ich jetzt wirklich was ändern. Und auch so ein bisschen ein, ich hatte gehofft, es läuft anders, die Realität ist jetzt aber so und darauf müssen wir reagieren, was ich ehrlich gesagt als politische Grundhaltung extrem schätze, weil es ist ja auch nicht falsch zu hoffen, dass etwas anders kommt und darauf hinzuarbeiten. Aber wenn man sich dann eingesteht, dass es eben anders läuft, das ist ja sehr gut. Also das gibt es, aber es gibt dann eben auch zunehmend so diese fundamental irgendwie Verweigerung, wo es dann eben heißt, das ist alles komplett der falsche Weg und was kaufen diese Leute denn Waffen, also so nach dem Motto. Daher, ja, also ich finde es sehr schwierig irgendwie einzuschätzen, wie kann man sicher gehen, dass da alle auf derselben Ebene sind. Wie gesagt, ich kann es nur noch mal sagen, also sicherlich mehr über Dinge reden, besser. Wir haben natürlich leider auch gerade in Deutschland oft so ein bisschen Nonsensdebatten, Nonsensdebatten aus der Sicht der Expertin, die nur deswegen funktionieren politisch, weil es eben bei manchen Themen so einen Wissensdefizit gibt. Und dann kann man eben auch relativ leicht auf der politischen Seite gegen Dinge mobilisieren, wo eben jeder Experte und jede Expertin sagen würde, das ist einfach inhaltlich falsch. Also das so funktioniert das einfach nicht. Das hat jetzt nichts mit politischer Meinung zu tun, kann ja für oder gegen etwas sein. Aber so wie das dargestellt wird, ist das falsch und das wird dann nicht verstanden in der Bevölkerung oder eben teilweise, also noch schlimmer in den Medien nicht. Und das ist natürlich dann eine große Gefahr. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass ich sage, alle Politik muss jetzt irgendwie meinen Ansichten folgen, aber dass man eben klar ist, worüber man genau diskutiert und nicht so viele Ebenen verschiebt irgendwie und dann so Diskussionen hat, zu denen niemand mehr irgendwie auch einen Zugang hat und wo alle nur noch verwirrt rausgehen, weil man den Eindruck hat, man hat über verschiedene Dinge gesprochen.
Verwirrt rausgehen, finde ich ein gutes Stichwort. Der Podcast hier, Pott und die Welt, ist ja ein Podcast der Zeitschrift Internationale Politik und Sie haben für die kommende Ausgabe ein Essay geschrieben, wo Sie genau eben auch über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine schreiben und darüber, dass das eben auch ein Zeitfenster der Aufmerksamkeit und Bereitschaft sein kann, um über Außenpolitik und Sicherheitspolitik sich stärker damit zu befassen, sich damit auseinanderzusetzen, aber dass eben auch drohe ein neues Biedermeier-Zeitalter und der Rückzug ins Private. Woran machen Sie das fest? Wie äußert sich das Ihrer Meinung nach?
Ja, das ist in der Tat eine Gefahr, die ich sehe. In Deutschland, aber auch darüber hinaus. Ich lebe ja zum Beispiel selber in Frankreich und ich sehe das auch anderswo. Also ich habe zunehmend den Eindruck, belegt zumindest von eben anekdotischer Evidenz, dass viele Menschen nach dem ersten Aufwachen, Aufschrecken, Erschrecken durch den Krieg gegen die Ukraine grundsätzlicher Bereitschaft, sich mit diesen Themen mehr auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, es hat sich ja was getan, ich muss das auch besser verstehen, ich will da mehr lernen, ich will mich da informieren, dass da das Pendel zurückschlägt, gerade jetzt im letzten Jahr, weil es den Menschen zu viel wird. Und zwar auch emotional zu viel. Und da kann ich direkt sagen, ich kann das auch gut nachvollziehen. Denn es ist ja nicht nur der Krieg in der Ukraine, der kein Ende zu nehmen scheint. Das ist jetzt auch die große Frage für dieses Jahr. Sondern dazu kam dann eben in dem Moment der schreckliche Terroranschlag gegen Israel und dann der folgende Krieg im Gazastreifen und inzwischen auch eben darüber hinaus. Auch dieses ganze Chaos, was Donald Trump in den internationalen Beziehungen schafft. Ich habe zunehmendermaßen den Eindruck, das wird den Leuten zu viel. Sie sagen, also A, blicke ich da kaum mehr durch, B, ist das alles ganz schrecklich. Wie gesagt, kann ich total nachvollziehen. Und ich will mir das gar nicht irgendwie die ganze Zeit antun. Und deswegen blende ich das jetzt viel mehr aus und sage eigentlich, ich will das gar nicht wissen. Ich will mich eben nicht damit beschäftigen. Daher der Begriff Biedermeier, also so diese Zeit des Rückzugs ins Private, wo man sagt, ich gucke es lieber, dass es bei mir schön ist und schön eingerichtet und schön und angenehm und dass ich eben mich gar nicht mehr damit befassen muss, was draußen in der Welt hervorgeht oder passiert. Das sieht man eben an Interessenswerten, wie viel gelesen und zugehört wird. Aber auch an der Popularität mancher Parteien oder auch mancher Politiker, die eben suggerieren, mit mir und mit uns lassen wir dich, Wähler, mit diesen Themen in Frieden. Und da, glaube ich, muss man sehr, sehr vorsichtig sein als Partei und als Politiker. Grundsätzlich, ich bin ein großer Fan der repräsentativen Demokratie, ist es natürlich tatsächlich so, dass sich Otto Normalverbraucher eben nicht mit den Details von egal was beschäftigen soll. Das ist ja die ganze Idee. Wir wählen Interessensvertreter, damit die das machen können. Und man kann quasi so die großen Linien irgendwie vorgeben. Insofern geht es mir nicht darum, dass irgendwie der deutsche Michel, um jetzt mal dieses Bild zu benutzen, also irgendwie der deutsche Otto-Normalverbraucher, irgendwie auf Karten Zinssoldaten verschieben soll, damit er genau weiß, wo irgendwie die Frontlinien in der Ukraine verlaufen. Das ist ein Detaillevel, was wir überhaupt nicht brauchen, was auch, glaube ich, gar nicht empfehlenswert ist. Aber wenn wir zu sehr in die Richtung gehen, mir wird das zu viel, ich kann das nicht mehr, dann, glaube ich, lässt man sich auch viel schneller einfangen von eben denjenigen Politikern, die so tun, als haben sie jetzt die eine Lösung. Mit mir ist das morgen vorbei, die anderen machen das Problem quasi, gebe das nur in meine Hände und dann löse ich das. Und das sind leider eigentlich immer die Lösungen, die keine wirklichen sind. Also so einfach ist es eben oft nicht. Und da sehe ich so diese Gefahr. Und deswegen, glaube ich, müssen wir irgendwo in diesem Pendelschwung zwischen, okay, es gibt ein Rieseninteresse und die Leute haben da auch wahnsinnig Angst, was auch nicht Sinn der Sache ist, zu aber eben Rückzug ins Private und ich will das alles nicht mehr hören und will die Verantwortung da auch komplett abgeben, dass wir da auf der richtigen Einstellung des Pendels, wenn man so will, stehen bleibt und klar kommuniziert. Also A, was passiert da eigentlich? Wie können wir beeinflussen? Was wollen wir tun? Und dann eben auch die Frage, was kann denn eigentlich der Privatmensch oder was muss der Privatmensch da in irgendeiner Weise auch tun? Also wir sind natürlich jetzt nicht in irgendeiner Weise in der Kriegsvorbereitung, Gott bewahre, aber es gibt natürlich schon so gewisse Dinge, die auch der Mensch auf der Straße ein bisschen mehr verinnerlichen sollte, für eben auch die Resilienz, wenn man diesen Begriff benutzen will, der Bundesrepublik gegenüber Angriffen aller Art. Ich meine jetzt weniger die Panzerrollen über die Grenze, sondern eben mehr auch Desinformation, Cyberangriffe, also was, also Extremfälle. Und da braucht man die Bevölkerung auch mehr. Und da ist es natürlich ganz besonders gefährlich, wenn die Bevölkerung quasi abgeschaltet hat und gesagt hat, ich habe es mir hier eigentlich schön eingerichtet und ich will gar nicht wissen, was da draußen in der Welt vorgeht. Das ist natürlich schon meiner Meinung nach auch irgendwo Verantwortung des mündigen Bürgers, da mit ein Auge drauf zu haben und mit involviert zu sein. Auch wenn das eben teilweise dann ja ein bisschen Sorge machen kann. Aber das sind nun mal die neuen Zeiten, in denen wir leben. Die 90er sind vorbei und ich bedauere das dahingehend genau wie wahrscheinlich viele der Hörer und Hörerinnen. Aber das müssen wir uns klar machen. Und wenn man sich da vernünftig positioniert, dann geht das auch ohne, dass man eben in Panik verfällt und ohne, dass man irgendwie jetzt komplett alles über den Haufen schmeißt.
Vielleicht schauen wir noch mal kurz in die Debatten über Verteidigung und Sicherheit, über Resilienz, also Widerstandsfähigkeit in anderen Ländern. Sie kennen ja auch die Debatten in Frankreich, Großbritannien sehr gut. Kann man von diesen Ländern oder von anderen Ländern was lernen für die Debatte in Deutschland? Gibt es da positive Beispiele, irgendwas, was wir mitnehmen können?
Also einen der großen Unterschiede sehe ich wirklich in dem Niveau der Diskussion, ohne so tun zu wollen, als seien alle Briten und Franzosen jetzt wahnsinnig informiert. Aber es gibt zumindest nicht so sehr diese reflexhafte Abneigung gegenüber von überhaupt Debatten zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Da kann man über auch Details diskutieren, ohne, ich überspitze es jetzt mal, immer dazu sagen zu müssen, dass Krieg ganz böse ist. Ich bin ja auch in den Medien in gerade diesen drei Ländern oder diesen drei Sprachen unterwegs und mir fällt immer selber auf, wie ich in Deutschland immer noch mal extra betone, dass eben Krieg schrecklich ist und dass der zu verhindern ist. Und das muss man immer mit dazu sagen. Und dass dem so ist, müssen wir nicht diskutieren, das ist offensichtlich, aber man muss eben es immer noch dazu sagen, sonst kommt direkt die große Kritik, wie können Sie es denn wagen, quasi über Militärthemen zu sprechen. Das funktioniert meines Erachtens in diesen Ländern besser, aus historischen Gründen, kulturellen Gründen. Das sind auch Länder, die einfach diese Narrative vom Ende der Geschichte und das brauchen wir jetzt alles nicht mehr, nicht so in dem Maße adoptiert haben wie wir. Also das funktioniert da besser. Ich würde auch sagen, das Militär ist in den Debatten etwas präsenter. Wie gesagt, ich glaube, das hilft, insbesondere in Großbritannien sehe ich das, weil es da auch irgendwie mehr, auch tatsächlich Politiker gibt mit einem militärischen Hintergrund. Es gibt zum Beispiel mehr irgendwie Members of Parliament, die einen Militärhintergrund haben als Bundestagsabgeordnete. Das hat viel mit dem System zu tun im Übrigen, einfach wie die Streitkräfte funktionieren. Also kann man auch nicht von mir heute auf morgen ändern. Aber all das hilft, glaube ich, um diese Debatten etwas mehr in die Mitte der Gesellschaft zu führen und nicht so zu tun, als sei das jetzt was irgendwie ganz außen vor ist und irgendwie ganz seltsam und da dürfte man in guter Gesellschaft quasi nicht drüber reden. Ja, vielleicht auch eben inwieweit die politischen Ebenen sich mit den Themen beschäftigen. In Frankreich, klar, der Präsident ist viel involvierter in die ganzen Fragen von Außen- und Sicherheitsverteidigungspolitik. Das ist eigentlich so seine oder ihre Hauptarbeitsfeld, insbesondere wenn die Regierung oder das Parlament, wie im aktuellen Fall, nicht quasi aus der Präsidentenpartei kommt. Und dadurch sieht man eben auch den Präsidenten viel häufiger, der ja, sich klarer zu diesen Themen äußert. Und ich glaube, auch das hilft eben, also Involvierung von dem höchsten Level der Politik. Es geht nicht darum, irgendwas hier kopieren zu wollen oder zu sagen, die können das jetzt alles irgendwie besser. Aber gerade aus, ich denke, historischen und kulturellen Gründen werden da manche Themen anders bespielt. Und das hilft zumindest ein bisschen da auch, die Angst herauszunehmen, die Moralisierung rauszunehmen, nach meiner Einschätzung vernünftigere oder eben faktenbasiertere Debatten zu haben. Und all das würde ich sehr gerne auch in Deutschland sehen.
Dann schauen wir zum Schluss nochmal auf Deutschland und ja die Zukunft der Debatten hier über Außen- und Sicherheitspolitik. Wir haben gerade einen Bundestagswahlkampf, der doch verhältnismäßig stark von außenpolitischen Themen geprägt ist. Am 23. Februar wird gewählt. Wie ist Ihre Prognose? Wird danach Außen- und Sicherheitspolitik stärker in der öffentlichen Diskussion stattfinden?
Ah, spannend. Die Frage wird halt sein, und das hängt einfach, wie gesagt, von dem Wahlergebnis und der Koalitionsbildung zusammen, wird Verteidigung und Außenpolitik ein Thema sein, an dem die Koalition sich explizit reibt? Würde ich jetzt sagen, ist zum Beispiel eher ein Thema bei einer nicht mehr allzu großen Koalition CDU-SPD, wo wir, glaube ich, in außen- und verteidigungspolitischen Fragen gerade eben auch was die Ukraine angeht, aber auch grundsätzliche Sachen wie stark soll die Bundeswehr anwachsen und sowas, vielleicht eher Reibungspunkte haben. Ist es eher, dass das die Punkte sind, wo sich die Koalitionäre einig sind und gemeinsam Grund finden können, um vielleicht dann auch Probleme in anderen Bereichen auszubügeln? Also ich generalisiere jetzt natürlich sehr, aber also CDU-Grüne sind ja jetzt in den letzten Jahren erstaunlich, haben sich angenähert im Bereich der Sicherheitsverteidigungspolitik und ich würde sagen, da gibt es die meisten Überlappungspunkte irgendwie. Zweiteres wäre, das ist jetzt keine politische Empfehlung, aber zweiteres wäre für die politische Debatte, glaube ich, hilfreicher. Dann hat man quasi auch mehr Zeit, eben gewisse Dinge zu erklären. Aber auch ersteres kann ja, also der Konflikt kann durchaus hilfreich sein. Ja, oder aber sinken wir total ins Chaos und es gibt überhaupt nicht die Mehrheiten und die Debatten gehen eher darum irgendwie, wie man überhaupt eine Koalition findet. Und es hängt eben ab von den Personen. Also Olaf Scholz, ohne jetzt irgendwie hier zu parteipolitisch zu werden, würde ich schon auch wirklich vorwerfen, dass er diese Themen der Sicherheitsverteidigungspolitik und Außenpolitik also zumindest nicht ausreichend erklärt hat. Das hatte immer so den Element von, will ich eigentlich gar nicht groß erklären, habe ich jetzt aber so gesagt, basta, reden wir jetzt nicht mehr drüber. Und das mag ich jetzt auch als Bürgerin nicht, aber halte ich auch einfach da nicht so zielführend. Insofern, ob das dann unter anderen Politikern, wenn es in anderen Politiker werden, anders wird, das bleibt dann zu hoffen. Ich denke, es kann, also würde ich mir schon so vorstellen. Aber gut, mal sehen. Also ich finde, es ist momentan noch so viel in der Bewegung, dass es sehr schwierig ist, da Prognosen zu machen. Aber ich kann sehr empfehlen, die Wahlprogramme zu lesen und auch wirklich, vielleicht als letzter Satz, ich mache das das selber gerade. Nicht nur eben zu gucken, was sagt Partei A und Partei B zum Thema X, also weiß ich nicht, 2%-Ziel, 3%-Ziel, wie viel soll denn für die Bundeswehr ausgegeben werden, sondern auch, wie wird das formuliert und wo kommt das in der Priorisierung und wie, was wird da gesagt. Also das kann ich für diejenigen, die es interessiert, sehr empfehlen, weil das schon nochmal noch eine interessante irgendwie Einsicht gibt, was denn eben von Parteien als wichtig ernannt und erkannt wird und was da eher so drin steht, weil man das jetzt halt irgendwie sagen muss, aber jetzt nicht das ist, was man irgendwie unbedingt machen will.
Soweit die Einschätzungen von Ulrike Franke, Verteidigungsexpertin beim European Council on Foreign Relations. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, danke für die Einladung.
Und zum Ende einer jeden Folge lassen wir das Besprochene noch mal kurz Revue passieren, welche Aspekte, Gedanken besonders hängen geblieben sind oder auch noch weiter anregen. Bei mir war das einmal, ja, ich glaube, die ganz grundsätzliche Erkenntnis, dass wir eine fundiertere Diskussion brauchen, dass diese Politik nach dem Motto, Sie müssen sich nicht drum kümmern, wir regeln das, nicht mehr so aufgeht. Dass das Medium Podcast da ein Instrument sein kann, um ein bisschen mehr, ja, Informationen und Grundlagen zu vermitteln. Und ja, dann, wo ich sehr mit anknüpfen konnte, war dieses, wie Ulrike Franke es beschrieb, dieses Pendel, was zurückschlägt, dass es einfach vor allem im letzten Jahr einem emotional zu viel geworden ist und dass man, glaube ich, so ein bisschen eine Balance finden muss zwischen dem oh Gott, und ich ziehe mich komplett zurück und trotzdem eben sich mit Themen beschäftigt, auch wie, sowas wie der Resilienz der Bevölkerung. Das finde ich irgendwie für uns, wie sie sagte, Otto Normalverbraucher immer nochmal ganz wichtig, sich vor Augen zu führen. Martin, wie war es bei dir?
Da kann ich direkt dran anknüpfen. Das fand ich auch sehr eindrücklich, dass dieses Pendel so zurückschlägt. Und das ist halt schon auch unsere Aufgabe, ne? Den Menschen zu sagen, das bleibt wichtig. Und das bringt gar nicht, sich irgendwie ins Private zurückzuziehen und das ohne einen Vorwurf, ohne einen Mensch, ihr müsst jetzt aber Gestus zu machen, sondern in aller Ruhe und in aller Dringlichkeit aber auch. Das ist das eine. Das andere, wie lange dieses Umsteuern dauert von dem langen Wiegen in Sicherheit hin zu einem, das geht jetzt nicht mehr weg, das Thema. Das ist nicht irgendwie nächstes Jahr oder nach der Wahl oder es ist vorbei, das ist das Zweite. Und das Dritte ist ein ganz praktischer Hinweis, nämlich mehr Militärs in die Debatten zu holen, weil das die Leute sind, die sich auskennen damit. Das müsste man, glaube ich, gerade in Deutschland immer sehr gut erklären, warum, aber das ist ja möglich. Und zum Abschluss, dass es ein, wie Ulrike Franke sagt, ein besseres, ein höheres Niveau der Debatten gibt in Frankreich und in UK, zeigt mir, es ist möglich und das gibt Hoffnung. Das war's mit Pod und die Welt für heute. Wir haben uns ein paar Grundsatzfragen zur Außenpolitik gestellt. In der nächsten Folge schauen wir uns das Ereignis an, das die deutsche und europäische Außenpolitiker ziemlich auf den Kopf gestellt hat, nämlich den Beginn der russischen Großinvasion auf die Ukraine. Dieses Ereignis jährt sich am 24. Februar zum dritten Mal.
Wir schauen uns an, welche Gewissheiten in der Außenpolitik dabei über Bord geworfen worden mussten und wie die Perspektiven für ein Ende des Krieges aussehen. Und wir sprechen dabei mit Carlo Massala, Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte von der Bundeswehr-Universität in München.
Danke fürs Zuhören für heute. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.
Jeden zweiten Donnerstag gibt es eine neue Folge von Pod und die Welt, überall da, wo es Podcasts gibt. Schön, dass Sie dabei waren und bis bald.